Die Leipziger Moritzbastei. Ein altes, verwinkeltes Gewölbe mit niedrigen Decken. Es ist ein wenig dunkel hier und schon ziemlich voll. Trotzdem herrscht eine entspannte Atmosphäre und die Stimmung ist gelöst. Vorfreude liegt in der Luft. Kein Wunder, denn gleich beginnt die lange Leipziger Lesenacht, kurz L3. Die L3 findet seit inzwischen fast 15 Jahren immer in der Woche vor der Buchmesse statt. Sie bietet zahlreichen Autoren eine Bühne, um ihre Werke zu präsentieren. Der Veranstalter Claudius Niesen beschreibt den Charakter der Veranstaltung wie folgt.
Die lange Leipziger Lesenacht soll eigentlich wirklich einen Querschnitt zeigen durch die zeitgenössische deutschsprachige Literatur.
Deshalb werden auf den insgesamt 4 Bühnen der Moritzbastei mehr als 90 Autoren ihre Texte lesen. Die Liste umfasst dabei sowohl etablierte Künstler wie Feridun Saimoglu oder Clemens Meyer, als auch junge und weniger bekannte Schriftsteller. Vor allem für sie bietet die Lesenacht eine gute Gelegenheit, um ihre Werke erstmals einem breiteren Publikum zu präsentieren. Konsequenterweise präsentiert zu Beginn des Abends auch eine dieser jungen Autorinnen ihren neuen Roman. Tabea Herzog verarbeitet in »Wenn man den Himmel umdreht, ist er ein Meer« ihre eigene schwere Erkrankung und das komplizierte Verhältnis zu ihrem Vater.
»Eigentlich ist mein Vater ein Fremder für mich. In meinen Kindheitserinnerungen taucht er nicht auf. Meine Mutter erzählte, dass er uns verlassen hat, als wir etwa 5 Jahre alt waren. Unsere Einschulung im darauffolgenden Jahr habe ich noch genau vor Augen. Meine Schwester und ich stehen in pinken Pullovern und Hosen vor einer Backsteinwand des Schulgebäudes. Wir tragen Brillen mit großen runden Gläsern, gelbe Cappies und lange geflochtene Zöpfe. Neben uns die weißen Schulranzen mit dem bunten Herzen. Im gleichen Muster sind unsere Schultüten, die wir immer wieder vorfreudig schütteln. Unser Vater war bei der Einschulung dabei, dass er zu spät kam, daran erinnere ich mich, an ihn selbst jedoch nicht.
Die ernste Stimmung der Erzählung überträgt sich im fast völlig abgedunkelten Raum auch auf das Publikum. Während der sehr eindrücklichen Lesung von Tabea Herzog bleibt es im Raum völlig still, nur ihre Stimme ist zu hören. Alle Aufmerksamkeit richtet sich auf die Autorin und ihre Geschichte. Nach der ersten Lesung des Abends geht es an der vollen Bar vorbei und durch einen engen Gang weiter in die sogenannte Ratstonne. In diesem deutlich lichteren Raum wird Anselm Oelze gleich sein Debüt vorstellen. Der Philosoph erzählt in seinem Erstling Wallace die Geschichte des zweiten Entdeckers der Evolutionstheorie. Der Roman schildert im Wechsel die Forschungsreisen, die der Autodidakt Wallace unternommen hat, und seine Rehabilitation durch den Museumsnachtwächter Albrecht Bromberg. Unterstützung erhält der Nachtwächter vom befreundeten und sehr schrulligen Antiquar Phineas Schulzen.
Bromberg kannte Schulzen schon seit vielen Jahren, aber noch immer war ihm nicht recht klar, wovon er eigentlich lebte und weshalb er überhaupt ein Antiquariat betrieb. An guten wie an schlechten Tagen wetterte der kleine Mann mit den zerzausten Haaren mit Vorliebe gegen die dreiste Brut der lebenden Literaten, die nichts Besseres zu tun hatte, als stets neue Bücher zu produzieren. Dabei gab es doch schon so viele Bücher. Ein riesiges Meer an Schriftstücken, das längst über die Ufer des menschlichen Fassungsvermögens getreten war. Und selbst wenn man aus diesem Meer nur diejenigen Werke herausfischte, die bereits bei Erscheinen frenetisch gefeiert wurden, wollte sich keine rechte Verbesserung einstellen, weil, wie Schulzen gerne knurrend bemerkte, inzwischen der Umschlag jedes neu erschienenen Buches voll war mit den Stellungnahmen befreundeter oder wenn nicht befreundeter, so wenigstens freundlich miteinander bekannt gemachter Autoren, die sich gegenseitig bescheinigten, außerordentliche Genies zu sein und unübertreffliche Meisterwerke geschrieben zu haben.
Oelzes komischer Roman entlockt dem Publikum an diesem Abend den ein oder anderen Lacher und erzielt damit eine ganz andere Wirkung als das Debüt von Tabea Herzog. Diese Vielfalt im Programm der L3 ist für Claudius Niesen ein wichtiger Faktor.
Der Hintergrund der Leute, die hier lesen, ist so vielfältig wie möglich. Ich möchte unbedingt, dass hier spannende Sachbuch stehen kann, dass hier klar wird, wie wichtig und wie vielfältig die aktuelle deutschsprachige Lyrikszene ist. Und ich möchte gleichzeitig natürlich zeigen, was für starke erzählerische Stimmen es gibt in der deutschsprachigen Literatur. Und damit bin ich vielfältig, ich bin aber nicht beliebig, das ist mir wichtig.
Der Abend endet schließlich mit der Lesung einer Gruppe angehender Autoren. Selma Imhoff ist Teil dieser Gruppe. Sie studiert am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Im Zusammenspiel mit ihren Kommilitonen präsentiert sie auf der L3 eigene Texte und liest am Abend einige ihrer bisher unveröffentlichten Gedichte. Das gedimmte Licht und die intime Atmosphäre des Gewölbes unterstreichen die Eindringlichkeit, mit der die junge Dichterin ihre Lyrik vorträgt.
Du stellst deine Schenkel vor den Spiegel ins Licht. Räumst. Zwei Arme, die Brust, den Hals und den Kopf, am Rumpf, auf den Schenkeln, unter den Lidern hervor, in den Spiegel hinein. Ins Haften musst du Eingang finden, faltest einen Körper aus dem anderen, der Sichtbarkeit entlang.
Der nächste Abend und eine völlig neue Umgebung. vor einer ehemaligen Fabrikanlage am Konnewitzer Kreuz im Süden Leipzigs, hat sich eine kleine Menschentraube gebildet. Eigentlich sollte der Hamburger Toni Gottschalk bereits aus seinem Debütroman Konfetti im Bier vorlesen, aber sein Vorgänger hat überzogen. Als die Gruppe der Neugierigen dann endlich in die Fabrikräume gelassen wird, ist die Vorfreude im ganzen Raum spürbar. Und als der Autor dann endlich die Bühne betritt und zur Lesung ansetzt, wird es sehr schnell still im Saal.
Moin. Also es gibt ja im Leben vom Fußballfan drei Sachen, die sind besonders wichtig, nämlich Heimspiel, Auswärtsspiel und dann noch Hoppen. Diese drei Bereiche sind auch die drei Teile des Buches.
Und rund um diese drei zentralen Momente im Leben besonders leidenschaftlicher Fußballfans entsteht in Konfetti im Bier ein sehr lebhaftes und vielschichtiges Bild. In kurzen Episoden werden die Erlebnisse verschiedener, hauptsächlich fiktiver St. Pauli-Ultras geschildert. Deshalb werden in Gottschalks Debütroman sowohl die Vorbereitung einer Aktion im Stadion als auch der spontane Rausch am Nachmittag geschildert.
Max wurde es langsam zu viel. Er spürte, dass ihnen die Argumente ausgingen und ihm fiel auch nichts mehr ein, das sie noch vorbringen konnten. Außerdem hatte er sehr große Lust, einen Joint zu rauchen. Sag mal, ist das okay, wenn ich hier drin kiffe? Der Schwan bekam große Augen. Gras, Hasch, was rauchst denn da? Das ist gutes Weed, das heißt Social Distortion, glaube ich, antwortete Max, wie aus der Pistole geschossen. Warum auch immer. Huh, das ist eine Weile her. Na gut, aber lass mich mal drehen. Die folgenden Minuten sahen sie schweigend dabei zu, wie der Schwan aus Max' Wochenvorrat eine amtliche Trompete zusammenklebte. Drehen konnte man dazu wirklich nicht sagen. Max war fast überrascht, dass der Schwan nicht noch Kleber zu Hilfe nahm, um das Gelöt irgendwie in Form zu halten. Schließlich nahm er ein Feuerzeug, das Uli ihm reichte, und entzündete den Kolben mit einem zufriedenen Grunzen, um nach dem ersten tiefen Zug erst einmal zu husten, wie ein Schuljunge, der zum ersten Mal Bon geraucht hatte. Heute knallen wir uns zu.
Der schnodderige Sprech und die oft humorvolle Schilderung der Ereignisse prägen mehr oder weniger den gesamten Roman. Und die Protagonisten in Konfetti im Bier scheinen auch nur auf den ersten Blick wie Stereotypen. Die Detailfülle vieler Beschreibungen und der genaue Blick des Autors für szenetypische Eigenheiten sorgen dafür, dass sie sehr authentisch wirken. Das ist kein Wunder. Schließlich ist der Autor selbst seit fast 20 Jahren Teil der Ultraszene auf St. Pauli. In den zahllosen, komischen und oft hedonistischen Episoden widmet sich der Roman, quasi im Vorbeigehen, auch immer wieder gesellschaftspolitischen Themen.
Ich will natürlich auch ein bisschen zum Nachdenken anregen, ne? In verschiedenen Sachen. Gewalt ist so eine Sache zum Beispiel, oder auch Verantwortung übernehmen, ne? Rausch ist ja auch sowas. Aber insgesamt wollte ich einfach was Unterhaltsames erschaffen, wo Leute mit einem guten Gefühl auch rausgehen.
Am Abend der Lesung gelingt das dem Autor auf jeden Fall gut. Es herrscht eine entspannte Stimmung und Lacher aus dem Publikum unterbrechen wiederholt seinen Vortrag. Nach der Lesung auf seine Zukunft angesprochen, reagiert Gottschalk gelassen. Ein paar Ideen hätte er schon und das positive Feedback seiner Zuhörer tut ihm natürlich gut. Trotzdem bleibt der Hamburger erstmal zurückhaltend.
Einfach mal gucken, was jetzt passiert. Ich weiß auch gar nicht genau, wie so der übliche Weg ist, wie sich das üblicherweise entwickelt. Ne? Im Herbst werde ich voraussichtlich nochmal Vater. Das wird mich dann wahrscheinlich auch erstmal doch in Anspruch nehmen. Und dann kann ich so langsam daran denken, was ich dann anfange. So.
Auch Bijan Muini blickt in eine ungewisse Zukunft. Der promovierte Anwalt hat seinen gut bezahlten Job in einer Kanzlei für Wirtschaftsrecht gekündigt und vor kurzem seinen ersten Roman veröffentlicht. Im Gegensatz zu Gottschalk nimmt Muini aber keine Subkultur, sondern die gesamte Gesellschaft in den Blick. In seinem Erstling Der Würfel entwirft der junge Autor in Anlehnung an aktuelle Entwicklungen dann eine Zukunft, in der die Menschen sich vollkommen freiwillig von einer künstlichen Intelligenz regieren lassen.
Es gab ein Referendum, 8 Jahre bevor die Geschichte beginnt, mit dem der Würfel eingeführt wurde. Und der Würfel ist eine künstliche Intelligenz, bei der alle Daten zusammenführen und der Daten kauft von Menschen, ihnen dafür Geld bezahlt, sie verarbeitet und dann an Unternehmen verkauft. Und mit diesem Geld finanziert er allen anderen ein Grundeinkommen. Und das ist so der Grundkonsens dieser neuen Gesellschaft. Transparenz, vollständige Transparenz und Berechenbarkeit gegen eine sichere, eine gute Umsorgung durch die künstliche Intelligenz, den Würfel.
Und je vorhersehbarer die eigenen Handlungen, desto komfortabler und angenehmer gestaltet der Würfel das eigene Leben. So erhöht er beispielsweise besagtes Grundeinkommen oder blendet mit der Hilfe von sogenannten Smart Ears und Smart Eyes unangenehme Dinge in der Umgebung einfach konsequent und effektiv aus. Was auf den ersten Blick sehr angenehm wirken kann, das gefällt nicht jedem im Roman. Ein kleiner Teil der Bevölkerung entzieht sich der Kontrolle durch den Würfel. Das gilt auch für den Protagonisten Taso. Er ist ein sogenannter Gaukler. Das bedeutet, dass er sich der Kontrolle des Würfels entzieht, indem er konsequent alle seine Entscheidungen dem Zufall überlässt.
Missmutig erhob er sich und schlurfte zum offenen Kleiderschrank neben dem Sofa. Die vielen Kleiderbügel waren jeweils von 1 bis 6 nummeriert. Auf den ersten 6 Bügeln hingen Hosen verschiedener Farben und Schnitte, auf den nächsten Hemden, dann Pullover und Jacken. Darunter standen 6 Paar Schuhe. Er beugte sich über einige Bauchfalten nach unten, entnahm einer Schublade des Schranks 5 Würfel und warf sie auf den Boden. Der Würfel, der dem Schrank am nächsten lag, zeigte eine 2. Taso griff nach dem 2. Bügel der Stange. Die weiße Schlaghose also. Der 2. Würfel zeigte eine 6. Taso verzog das Gesicht und nahm den 6. Hemdenbügel aus dem Schrank. Nachdem er sich vollständig angezogen hatte, prüfte er im Bartspiegel seufzend seine Erscheinung. Hawaii-Hemd, Wollpullover und Jeansjacke passten nicht besonders gut zu Schlaghose und Turnschuhen. Er war zwar gewohnt, wie ein Verrückter rumzulaufen, aber so ganz überwunden hatte er seine Eitelkeit nie.
Der Widerstand gegen die Kontrolle durch den Würfel fällt Taso zunehmend schwer. Er wird langsam aber sicher zum sozialen Außenseiter und lebt ein sehr spartanisches Leben. Sein Zwillingsbruder Peter ist das genaue Gegenteil. Er ist angepasst, beliebt, hat einen guten Job und eine Familie. Und er ist, wie der überwiegende Teil der Bevölkerung auch, sehr glücklich damit. Trotzdem schlägt sich der Roman nie eindeutig auf eine Seite. Er enthält sich über die gesamte Erzählung einer eindeutigen Stellungnahme und bleibt der Gesellschaft des Würfels gegenüber vollkommen ambivalent. Der Roman soll schließlich als Diskussionsgrundlage dienen. Deshalb spielt er auch in der nahen Zukunft. Es handelt sich bei Der Würfel ausdrücklich um ein politisches Buch,
weil es an den Grundfesten unseres Selbstverständnisses und auch unseres Staatsverständnisses rüttelt, ein Stück weit. Also der Würfel stellt im Prinzip in Frage, wie wir uns selbst sehen, ob wir selbstbestimmte, freie Menschen sind oder ob wir einfach determinierte Wesen sind, bei denen eigentlich jede Entscheidung vorbestimmt ist und die nur danach lechzen, dass ihnen irgendeine höhere Intelligenz, früher war es Gott, in der Zukunft ist es vielleicht der Würfel, alle Entscheidungen abnimmt und ihr Leben in Bahnen lenkt, die dann möglichst zu einem befriedigenden Ziel führen.
Und der Autor, der sich inzwischen bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte für die Stärkung der Grund- und Menschenrechte engagiert, scheint mit seinem Roman einen Nerv getroffen zu haben. Nach der Lesung in einem Geschäft für Designermöbel bleiben fast alle Gäste weiter sitzen, um mit ihm über sein Buch zu sprechen. Und auch nachdem seine Lektorin die Diskussionsrunde beendet hat, besteht noch Gesprächsbedarf. Viele Zuhörer diskutieren in kleinen Gruppen weiter und auch der Autor selbst führt noch zahlreiche Gespräche, während er sein Erstling signiert.